Wie vielen von euch in meinem Alter geht es so, dass wenn ihr Gottes treu hört, immer an die Fanta 4 denken müsst? Gibt es da auch noch Leute? Ich war die ganze Zeit bei Troy mit OY und nicht bei... aber tatsächlich, ich habe mir gerade eben noch mal kurz den Text von den Fantas angeschaut, zu wir bleiben treu. Es sind viele Überschneidungen mit dem Evangelium, muss man sagen. Es geht da mehr darum, der Band treu zu bleiben, aber es gibt viele Überschneidungen. Das Thema, das die Allianz uns vorschlägt, ist Gott ist treu, und für den heutigen Tag, für den Einstieg in die Allianz Gebetswoche, geht es um Gott ist treu, Fundament unseres Glaubens. Und ich habe mich entschieden, diese Überschrift zu übernehmen, habe mich entschieden, den Text etwas abzuändern. Sie schlagen einen Text aus Psalm 119 vor. Ich habe gedacht, Fundament unseres Glaubens, da lass uns doch mal lieber bei Jesus anfangen, und habe mir einen Text aus Römer 1 rausgesucht. Wir werden ihn gleich gemeinsam lesen. Ich glaube, das Fundament unseres Glaubens ist vor allen Dingen das Evangelium. Das ist das, auf das wir stehen. Und ich bin mir jetzt sehr sicher, dass wenn wir einmal abfragen würden, wenn wir mal mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen würden und uns fragen würden, was ist denn das Evangelium, würden wir sehr verschiedene Aussagen bekommen. Wenn wir Christen aus unterschiedlichen Herkünften, aus unterschiedlichen Kirchen, gerade auch wie wir hier zusammen sind, über das Evangelium reden, meinen wir häufig im Kern viel Gemeinsames, aber in den Facetten doch auch sehr viel Unterschiedliches. Ich finde es immer total unscharf, wenn wir Christen vom Evangelium reden. Was meinen wir denn damit? Ich, aus meiner Prägung heraus, habe es gelernt, dass es immer gut ist, wenn man versucht, das Evangelium möglichst kurz zu fassen. Der Ansatz war immer, stell dir vor, du bist in einer Straßenbahn, du sitzt jemandem gegenüber, kommst mit ihm ins Gespräch und hast genau bis zur nächsten Haltebahnstelle Zeit, mit ihm über Gott zu reden. Was würdest du ihm sagen? Also möglichst schnell, möglichst kurz, das Wichtigste auf den Punkt bringen, und natürlich mit dem Hintergedanken, Hauptsache es ist gesagt. Ob der das verstanden hat, ob der das mitnimmt, völlig wurscht, Hauptsache das Evangelium ist weitergegeben worden. Ich kann mich, geht mir gerade durch den Kopf, es war irgendeine Freizeit, wo wir mit amerikanischen Christen zusammengearbeitet haben, und die mussten für die Heimatgemeinde, mussten die Checklisten immer wieder dokumentieren und zurückschicken. Und ein Punkt war, ist das Evangelium verkündigt worden? Dann konnte man einen Haken hintermachen, und das wurde dann zurückgeschickt. Aber was ist denn das Evangelium überhaupt? Ich selbst habe schon darüber gepredigt, dass es gut ist, das Evangelium auch kurz zu fassen. Und wir werden heute sehen, wenn wir Paulus lesen, dass auch Paulus das Evangelium sehr kurz fasst. Aber er fasst es nicht kurz, weil es kurz ist, sondern er fasst es kurz, um die Breite, um die Schönheit, um die Größe des Evangeliums aufzuzeigen. Wenn Paulus hier vom Evangelium spricht, dann merken wir, dass er es eigentlich auf zwei Wörter reduziert. Jesus Christus. Das ist das Evangelium, das ist das Fundament, darauf stehen wir. Das eint uns. Wenn wir hier in der Allianz die Gebetswoche starten, wenn wir in der wirklich toll funktionierenden Ökumene in Vohwinkel zusammen sind, dann stehen wir vor allen Dingen auf diesen zwei Begriffen, auf dieser Person, auf dem Mensch gewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus, Jesus der Gesalbte, Jesus der König. Jesus Christus, das ist das Fundament. Und Paulus macht das deutlich in dieser Einleitung. Paulus schreibt an die Römer, Paulus schreibt an eine Gemeinde, die im Zentrum der Macht ihre Heimat gefunden haben, Christen, die zum Glauben gekommen sind in der Hauptstadt in Rom, die die Macht vor Augen haben, den Palast vor Augen haben, den Kaiser vor Augen haben, die Armeen, die Ereignisse, die um Rom herum geschehen, immer wieder live miterlebt haben, seien es die großen Triumphzüge, wenn ein Krieg gewonnen worden ist, all das haben die Christen in Rom ganz nah, ganz live vor Augen gehabt. Und an diese Christen, die Paulus selbst in großen Teilen wahrscheinlich noch gar nicht kannte. Er wollte immer wieder nach Rom, und am Ende seines Lebens wird er dann auch nach Rom kommen, aber noch war er nicht da, aber an diese Gemeinde schreibt Paulus. Und er leitet ein, und wir reden nur über die Einleitung. über die Verse 1 bis 7. Und es ist so typisch Paulus. Ich hab mich in der Vorbereitung hingesetzt. Also wir haben am Montag haben wir als Leitungskreis zusammengesessen und haben über die ersten 7 Verse geredet. Also, und dann war das total toll, weil wir saßen zusammen und haben so, wie man so, sind richtig gut über den Text ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich gedacht, ne, den Text nimmst du heute als Grundlage, wenn du heute predigst. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann ist wirklich, man fängt Paulus an und denkt sich, okay, man müsste eigentlich über jedes einzelne Wort eine eigene Predigt machen. Da steckt so viel drin, so viel Theologie, so viel Wahrheit auch. Aber wir werden uns nicht alles vornehmen. Also wir werden jetzt nicht darüber reden, ob es schlau ist, wenn Paulus sagt, dass er ein Sklave Gottes ist, ob Sklave das richtige Bild ist, ob Diener das richtige Bild ist, wo die Vor- und Nachteile sind. Da könnte man mal drüber predigen, macht aber Christoph bestimmt irgendwann mal oder hat er schon gemacht oder Isabel, könnt ihr auf jeden Fall mal drauf ansprechen. Die wissen da, die sind ja Pastoren, die wissen über alles Bescheid. Wir konzentrieren uns auf das, was Paulus hier über das Evangelium sagt. Darauf konzentrieren wir uns heute Morgen. Da steht in den Versen 1 bis 7, diesen Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient, zum Apostel berufen und dazu erwählt, Gottes gute Nachricht bekannt zu machen. Also hier, ich lese aus der guten Nachricht, die haben schon mal die Entscheidung getroffen, nicht Sklave zu verwenden, sondern zu beschreiben, dass Paulus Jesus Christus dient. Diese gute Nachricht hat Gott seinen Propheten in den Heiligen Schriften schon lange angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Als Mensch geboren ist er ein Nachkomme des König Davids. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, als erster vom Tod erweckt, ist ihm die Macht übertragen, die ihm als Sohn Gottes zusteht. Er hat mich bevollmächtigt, sein Apostel zu sein. Mein Auftrag ist es, zur Ehre seines Namens Menschen aus allen Völkern dafür zu gewinnen, dass sie sich Gott im Gehorsam unterstellen und ihm vertrauen. Zu ihnen gehört auch ihr, denn Gott hat euch in die Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Dieser Brief ist für alle in Rom, die Gott liebt und dazu berufen hat, ihm als ein heiliges Volk zu gehören. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich finde es spannend, weil als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist das Evangelium. Jesus, der schon in den Schriften angekündigt war, der in der Königslinie David steht und durch den Kraft des Heiligen Geistes vom Tod zum Leben erweckt wurde und dadurch eingesetzt wurde als der Sohn Gottes. Das ist das Evangelium. Ich hätte das Kreuz noch irgendwie stärker erwartet. Ich hätte vielleicht auch die Treue erwartet, dass Gott schon so lange, wo er da steckt hier drin, in den Schriften angekündigt. Auch das ist Evangelium. Wo ist die stellvertretende Sühnelehre, dass Gott für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist? Wo ist die persönliche Beziehung, die wir durch den Tod und die Auferstehung Jesu haben, was in den evangelikalen Gemeinden häufig so in den Mittelpunkt gestellt wird, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben dürfen? All das kommt hier gar nicht drin vor. Aber es kommt hier nicht drin vor, weil es keine Rolle spielt, sondern weil Paulus vor allen Dingen das Zentrum des Fundaments, den Eckstein des Fundaments in den Fokus stellen möchte. Jesus Christus. Und er deutet an, das ist größer als nur der Fleischgewordene, der Inkarnierte, der in die Welt gekommene Jesus Christus. Es hat schon vorher angefangen, schon in den Schriften wird von diesem Jesus berichtet. Er wird schon angekündigt. Und er ist bestätigt worden durch Tod und Auferstehung. Er ist der Sohn Gottes und er ist König. Wenn Paulus hier davon redet, dass der in der Linie Davids steht, ist das die Aussage, Jesus ist König. Er ist der Retter, der Herr, er ist der Sohn Gottes, er ist König. Und er ist das Fundament, auf dem wir stehen. Er ist das Fundament, das uns eint. Und damit haben wir kein statisches Fundament. Wir haben keine Checkliste, die wir abarbeiten, um uns in unserem Glauben zu bestätigen, dass wir alles richtig machen, dass wir alles richtig tun. Unser Fundament ist dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, der schon war, als die Welt geschaffen worden ist, der immer noch ist und immer noch sein wird und einmal wiederkommen wird. All das ist Evangelium, all das ist Jesus als der Sohn Gottes, als unser Herr. Er ist das Fundament, er bleibt unser Fundament. Er ist das Fundament, auf dem wir stehen. Damit reduziert Paulus dieses Fundament auf diese zwei Worte, auf diese Person und macht gleichzeitig die Weite auf für all das, wofür Jesus Christus steht. Denn schon ein paar Verse weiter bleibt Paulus nicht mehr da bestehen, dass Jesus nur der Angekündigte, der in der Linie Davids ist, der durch den Tod und die Auferstehung bestätigt worden ist. Schon ein paar Verse weiter, in Vers 16, erweitert Paulus es selbst, diese gute Nachricht, und schreibt dort: Zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr ist die Kraft am Werk und rettet alle, die an die Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. Und am Ende zitiert er nochmal: Wer durch den Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Schon dort erweitert Paulus diesen Bereich des Evangeliums, was zum Evangelium dazugehört. Und auch das Kreuz gehört dazu. Wenn wir in Römer gucken, wenn wir in Korinther gucken, gerade in Korinthern sagt Paulus: Ich wollte unter euch nur das Kreuz wissen. Ich habe euch nichts anderes gepredigt. Ich bin nicht mit Philosophie und großen Worten gekommen. Ich wollte unter euch nur das Kreuz wissen. Das Evangelium ist breit und ist damit gute Nachricht für uns alle in den unterschiedlichsten Situationen, in denen wir stehen. Es ist eine gute Nachricht für uns alle in den unterschiedlichsten Kämpfen, in denen wir stehen, in den unterschiedlichsten Sorgen, in denen wir sind, in den unterschiedlichsten Prägungen, Geschichten, die wir mitbringen. Uns allen ist es gute Nachricht. Das Evangelium hat etwas Gutes für jeden Einzelnen, für uns. Deswegen ist es klein und doch so groß und in der Größe doch so schön. Und weil es so groß ist, trägt das Fundament, trägt das Evangelium uns alle. Es trägt uns alle. Und das Evangelium gehört nicht einer einzelnen Gruppe. Das Evangelium gehört nicht den Weißen, es gehört nicht den Deutschen oder den Europäern, es gehört nicht der FEG, es gehört nicht der EFG, es gehört nicht der Versammlung oder den Kirchen. Das Evangelium trägt uns alle. Wir alle stehen auf diesem Fundament. Ich finde das spannend, dass hier Paulus von dem Gehorsam des Glaubens redet. Und ich merke, so Begriffe wie Gehorsam, die triggern mich, weil ich immer so ein preußisches Gehorsam verstehe und da mithöre. Und dann knistert in mir etwas und erstmal ist so ein bisschen Widerstand da. Und da war ich umso dankbarer, als ich mir das Wort Gehorsam angeschaut habe, dass es da noch eine andere Übersetzung für gibt als Gehorsam. Tatsächlich, wenn man das Wort Gehorsam im Griechischen sich mal anschaut, wird dort ebenfalls die Bedeutung, die Tür öffnen, genannt. Also öffnen oder eine Tür öffnen, als Bedeutung von Gehorsam genannt. Und ich finde, gerade in diesem Kontext, in der Paulus das schreibt, ist das eine wirklich treffende Übersetzung. Das Evangelium kommt zu denen, die sagen: Ich öffne meine Tür dafür. Ich öffne mich für diesen Jesus Christus. Ich öffne ihm meine Tür, möchte mich auf ihn einlassen, möchte ihn in meinem Leben haben, möchte an ihn glauben, möchte von ihm lernen, möchte mich auf einen Weg mit ihm machen, möchte unterwegs sein und öffne die Tür dafür. Und alle denen, die diese Tür öffnen, die stehen auf diesem Fundament, Jesus Christus. Das ist das, was Allianz ausmacht, das ist auch das, was Ökumene ausmacht, dass man auf dem Zentrum Jesus Christus steht, sich dem öffnet und sich nicht an Grabenkämpfe aufhält, sich nicht über ethische Themen oder so, die Evangelische Allianz klammert ja sogar das die Taufe aus. Also wo ich als Wiedertäufer, als Mennonit lange gar nicht mit klargekommen bin. Selbst die Taufe wird komplett ausgeklammert. Man stellt sich auf Jesus Christus und damit trägt das Fundament alle. Dieses Fundament, wie Paulus es hier beschreibt, ist aber auch eine Polemik. Es ist ein Angriff. Es ist es möchte ein Stachel sein, ein Stachel im Fleisch der Mächtigen. Wenn Paulus schreibt hier an die Römer, er schreibt seinen Brief ins Zentrum der Macht, in die Hauptstadt nach Rom. Und er beginnt seinen Brief, indem er schreibt, dies schreibt Paulus, der Jesus Christus dient, zum Apostel berufen und dazu erwählt, Gottes gute Nachricht bekannt zu machen. Und an diese gute Nachricht ist die Botschaft von Jesus Christus, der aus der Linie des König Davids kommt. Gute Nachricht, das war kein Begriff, den die Christen erfunden haben oder den die Jünger erfunden haben. Die gute Nachricht war ein Begriff, der im Römischen Reich komplett gängig war. Es wurde von der guten Nachricht gesprochen, wenn ein neuer König geworden ist, also wenn der bestehende König ein Nachkommen bekommen hat. Es wurde von einer guten Nachricht geredet, wenn der Siegherr, der Kriegsherr siegreich war und das mit seiner Beute und mit den Sklaven und Gefangenen nach Hause gekommen ist, nach Rom zurückgekommen ist. Dann wurde die gute Nachricht von dem Sieg nach Rom gebracht und die Leute strömten auf die Straßen und nahmen den siegreichen Feldherrn in Empfang. Das war gute Nachricht. Und wenn Paulus hier schreibt, ich schreibe euch die gute Nachricht und dann auch noch von einem König, dann ist das auf jeden Fall eine Polemik an den Kaiser in Rom. Es ist eine Polemik, die sagt, du magst die weltliche Macht haben, aber wir glauben an den König, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Wir glauben an den wahren König, den König, den wir gerade besungen hat, der größer ist. Mein Gott ist größer. Du bist Kaiser in dieser Welt, aber eigentlich bist du nur ein Cartoon von einem Kaiser. Eine Witzfigur von einem Kaiser, verglichen mit dem Gott, an den wir glauben, mit dem König, an den wir glauben. All das steckt in dieser Polemik mit drin. Dann habe ich mich gefragt, was kann das für uns bedeuten? Und ich war zuversichtlich, was ich sagen könnte, wir können den Machthabern dieser Welt entgegentreten und können ihnen sagen, eure Macht ist begrenzt. Ihr mögt in dieser Welt Macht haben, aber wir glauben an einen König, der größer ist. Wir können uns Trump entgegenstellen und sagen, du magst dir Venezuela nehmen, du magst machen, tun und lassen, was du willst. Wir glauben aber an einen Gott, der größer ist. Aber diese Zuversicht bleibt mir im Halse stecken, wenn ich mir diese Welt anschaue. Wenn ich mir das Kaputte in dieser Welt anschaue. Noch immer greift Putin nach der Ukraine. Noch immer gehen die Kämpfe in unvermittelter Härte weiter. Jetzt hat sich Trump Venezuela genommen. Grönland ist am Zittern, ob sie die Nächsten sein werden. Die Welt gibt mir nicht sehr viel Zuversicht. Aber ich merke, wie ich mich auf diese Hoffnung mehr und mehr stellen möchte, dass unser Gott größer ist. Und dass unser Gott, obwohl alles aus den Fugen gerät und aus den Fugen scheint, doch derjenige ist, der Grenzen setzen wird. Und ich bete und hoffe, Gott, setzt du Grenzen. Greif du ein. Auf diese Hoffnung möchte ich mich weiterhin stellen, auch wenn die Zuversicht mir im Halse stecken bleibt. Ich möchte mich darauf stellen, dieses Fundament ist stärker und größer als das, was diese Welt uns zu bieten hat. Und ein letzter Gedanke. In dem gesamten Text beschreibt Paulus Gott und Jesus als die Aktiven. Alle anderen sind passiv und sie, Gott und Jesus, sind die Aktiven. Es ist Gott, der Paulus berufen hat zum Apostel. Es ist Gott, der Paulus berufen hat, die Botschaft an die Heiden, also an die nicht-jüdischen Völker weiterzugeben. Es ist Gott, der in Jesus in diese Welt kommt. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, also Gott, der Jesus von den Toten zum Leben auferweckt. Es ist Gott, der ein neues Volk sucht, einen neuen Bund eingeht, ein Volk sammelt, das nicht nur aus Israeliten und Juden sich sammelt, sondern aus allen Nationen. Es ist Gott, dessen Gnade auch die Nation mit in dieses Volk hineinnimmt. Es ist Gott, der uns liebt. Ja, ich schreibe an euch in Rom, die ihr von Gott geliebt seid. In all dem stehen wir dem Evangelium passiv gegenüber. Das Evangelium geschieht an uns. Gott bringt das Evangelium zu uns, wirkt an uns, macht alles bereit, sodass er mit uns in Ordnung ist. Er hat alles getan. Er ist der Aktive. Es liegt an Gott und nicht an uns. Es liegt an ihm. Alle Heilstaten, dass wir versöhnt, vergeben, heilgemacht sein können, liegt an Gott und nicht an uns. Alles liegt an ihm. Das ist eine wohltuende Botschaft, weil wir wissen dürfen, Gott bleibt in der Verantwortung. Wir haben unterschiedliche Verantwortliche aus den unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden hier bei uns. Ich weiß, der Leitungskreis der Freien Gemeinde hier hat die letzten 2 Tage getagt. Und all ihr, die in der Verantwortung steht, Pastoren, Verantwortliche in Leitungskreisen und darüber hinaus, es ist so gut und so stark von euch, dass ihr euch einbringt, dass ihr euch Gedanken macht um die Gemeinde, dass ihr in die Zukunft schaut, dass ihr euch um das Wohl einzelner Gedanken macht. Danke euch dafür. Danke an den Leuten in der Technik, die früh morgens hier sind, einen Kaffee trinken, auch ein Brötchen essen und trotzdem sind sie lange, wo mancher von euch noch schläft, sind sie schon hier und fangen an, alles vorzubereiten. Der Posaunenchor hat eine Probe ausfallen lassen, hat heute Morgen geprobt, aber hat sich investiert, um heute hier sein zu können und gute Musik spielen zu können, genauso wie die Band. Da sind da unten die Mitarbeiter in dem Kindergottesdienst, die sich Gedanken machen, wie man dieses tolle Evangelium von Jesus dem Christus kindgerecht weitergeben kann, sodass Kinder auch begeistert werden von diesem Jesus, dass sie sich wohlfühlen in Gemeinde, dass sie gerne in die Gottesdienste kommen, die sich wirklich Gedanken machen. Da ist der Begrüßungsdienst, der ein Lächeln hat, wenn man reinkommt. Oder die Menschen, die Leute, die den Kaffee ausschenken, unten im Gemeindecafé, auch dort mit einem Lächeln einen guten Kaffee, nennen wir es so, weitergeben und für Gastfreundschaft sorgen, für Kekse sorgen. Das ist super, das ist toll und damit schafft ihr einen Raum und eine Atmosphäre, in dem Menschen Jesus begegnen können. Aber dass das gelingt, liegt nicht an uns, sondern liegt an Gott und an Jesus Christus selbst. Er bleibt in der Verantwortung. Also wenn nicht alles gelingt, wenn der Ton nicht zu 100% funktioniert, wenn in einem Lied ein Ton daneben gegangen ist, wenn ein Spiel im Kindergottesdienst nicht so ganz funktioniert hat und mehr Chaos als Spiel am Ende da gewesen ist, wenn nicht alles 100%ig gelingt, ist das gar nicht schlimm. Weil Gott braucht nicht Perfektionismus. Gott will einfach nur den Raum haben, wo er wirken kann. Wo er uns nahe kommen kann. Wo er an unsere Tür klopfen kann. Und wo wir antworten dürfen, wenn wir es denn wollen, weil er wird uns niemals überfordern. Aber es liegt nicht an uns. Ob in Vorwinkel Reich Gottes weiterhin gebaut wird, liegt nicht an uns. Die letzte Verantwortung bleibt bei Gott selbst. Er ist der Aktive und er wird weiterhin seine Gemeinde bauen. In Vorwinkel, in der Faresbeck, in Wuppertal und darüber hinaus. Gott wird seine Gemeinde auch weiterhin bauen. Denn seine Liebe ist ungebrochen, sein Retterwille ist ungebrochen. Er möchte in die Gemeinschaft mit uns kommen. Und das ist ebenfalls gute Nachricht. Deswegen feiern wir weiterhin diesen Gottesdienst, stellen uns weiterhin auf das Fundament, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, der für uns gestorben ist und auferstanden ist, der uns liebt, der uns nahe kommt, zu dem wir eine persönliche Beziehung haben können und vieles mehr, was euch vielleicht auch noch in eurer Situation wichtig ist. All das ist gute Nachricht und ich wünsche euch, dass die gute Nachricht euch in den nächsten Wochen und Monaten jeden Tag ein Stück weit begegnet, dass ihr das Gute, das Gott euch nahe bringen wollt, entdeckt in eurem Leben und Gott dafür feiern könnt, zu Hause, aber auch in den Gottesdiensten. Amen.